en Mütter und Kinder weg mit einem Zuge. Und wir verabredeten noch mit meinem Mann, er wollte noch da bleiben, um den Alten und Kranken aus der Gemeinde herauszuhelfen. Und wir wollten uns in Frankfurt an der Oder bei seinen Verwandten treffen. Aber davon war keine Rede, der Zug fuhr weiter bis Leipzig und wir wussten nun nichts von ihm. Aber kam da in eine Wohnung und meine Schwester in Hamburg war sozusagen die Adresse, an die wir uns wenden konnten. Dann schrieben wir dahin und als mein Mann dann herauskam, da hat er auch dahin geschrieben und dadurch haben wir uns wieder gefunden und kamen nach Neuruppin. Und da war es noch so merkwürdig, in ein Haus über der Apotheke. Und diese Apotheke, der Hof war verriegelt, da konnte keiner rein. Nun, als die Russen kamen, auch dorthin, da hatten die Frauen furchtbare Angst, weil den Russen die Frauen freigegeben worden waren. Aber in dieser Stadt hatte ein Pastor ein weißes Laken vom Kirchturm herunterwehen lassen, sodass da kein Kampf war, sondern es wurde kampflos eingenommen. Aber trotzdem, die Russen konnten die Frauen nehmen. Und zu uns konnten sie nicht herein, weil das Tor verschlossen war und da konnte keiner rein. Und ich habe dann ein bisschen gedolmetscht für die russischen Soldaten oder Offiziere, die in der Apotheke was besorgten. Und einmal kam einer und wollte etwas haben und dann sah er mich und dann sagte er so mit Fäusten, wenn ich sie jetzt vor mir hätte, ich würde sie am liebsten ermorden. So ein Hass. Und die anderen fragten nachher, was hat er eigentlich gesagt, dass du so erschrakst? Ja, das war so. In der Zeit wurde mein zweiter Sohn auch einberufen und ich sehe ihn noch, so ein kleiner Soldat, der war glaube ich 16 Jahre alt, zog auch in den Krieg. Und dann hörten wir lange nichts mehr von ihm. Wir waren inzwischen an Nachbarort Altruppin gekommen und dort hatte der Pfarrer und seine ganze Familie sich das Leben genommen, als die Russen einzogen. Und da haben sie furchtbar gewütet, weil da die SS Widerstand leistete. Und da kriegte man kaum was zu essen, es war sehr schwierig. Na jedenfalls, dieser Sohn geriet mit in den Rückzug der deutschen Truppen und wurde verwundet. Aber ich habe noch ebenso ein kleines Notizbuch, das er hier in der Seitentasche trug. Und da war die Kugel so abgeprallt, sodass sie nicht sein Herz getroffen hatte, sondern nur ein Streifschuss im Magen. Und da hat er gebetet, Herr, wenn du mich noch einmal in ein Lazarett bringst und ich noch einmal nach Hause kommen kann, dann will ich dir mein Leben schenken und dir dienen. Und dann kam er ins Lazarett. Und nach 2 Monaten, wir wussten nichts von ihm, nach 2 Monaten, ich weiß noch nicht, mit den Kindern vorne den Garten in Ordnung brachte, vor der Kirche, und mit einmal geht die Pforte auf und da kommt so ein kleiner Soldat herein. Mit einmal erkennen wir das ja bei Hans Jürgen. Nun können Sie sich vorstellen, was das für eine Freude war. Nun war er wieder zu Hause, nun konnte er wieder in die Schule gehen und konnte an allem teilnehmen. Und der Krieg war vergessen für ihn. Aber sein Versprechen hatte er vergessen, wie es damals zu vielen gegangen ist. Und von Zeit zu Zeit erinnerte Gott ihn dran, du hast mir noch was versprochen. Sagte er, was soll ich denn? Ich gehe doch in die Kirche, ich gehe sogar in die Bibelstunde. Ich lese ja auch in der Bibel, was willst du denn noch von mir? Und er wusste doch, da ist noch etwas. Und jetzt kam, ja, da war eine, im November, ich weiß es nicht, wer eine Bibelstunde hielt, ob es mein Mann oder jemand anderes war. Und da sprach er über das Wort, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an, das Jesus gesagt hat. Und dass Jesus niemals selbst die Tür zu Herzen aufmacht, sondern nur anklopft, die Tür muss von innen aufgemacht werden. Und dann wurde dazu ein Beispiel genommen aus dem Lied Salomonis, wo es heißt, die Braut sitzt in ihrem Zimmer und der Bräutigam klopft an die Tür und die Braut sagt, nee, jetzt passt es mir nicht. Ich habe gerade meine Füße gewaschen, meinen Rock abgelegt, nee, jetzt nicht. Aber eben ist ein Moment schlecht. Und dann steckt er seine Hand durch das Riegelloch, also nicht so eine Klinke wie bei uns, und durch das Riegelloch in der Tür und fasst den Riegel an, macht aber selbst nicht auf. Aber da heißt es, wenn Sie das nachlesen, ich glaube, das 5. Kapitel, da heißt es, da erzittert ihr Herz. Jetzt merkt sie, worauf es ankommt. Sie stürzt zur Tür und reißt die Tür auf und er ist weggegangen. Und sie muss ihn mit großen Schmerzen suchen. Und da ging dieses Wort meinem Sohn so durchs Herz, dass er sagte, das gilt mir. Ich habe auch gesagt, nee, jetzt noch nicht. Aber er wusste doch, irgendwas war da. Jetzt war unser Haus voller Flüchtlinge und Verwandtschaft, die zu uns gekommen waren. Und also er hatte keinen Ort, wo er sich still zurückziehen konnte. Aber er hatte die Aufgabe, die Kirche zu heizen. Und da sagte er, am Sonntag, wenn ich die Kirche heize, dann habe ich die Gelegenheit. Jetzt heizt er am Sonntag die Kirche, und das war gerade mein Geburtstag. Und als die Kirche geheizt war, da stand er da und sagte, was soll ich jetzt? Da hat er gebetet, Herr, Gott, wenn du etwas von mir willst, dann musst du es machen, ich weiß es nicht. Und da war es, sagt er, als ob eine Hand ihn in die Knie drückte und er sagen konnte, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Das war alles. Er war ein sehr schweigsamer Junge, der wirklich nur im Telegrammstil sprach. Nun, ich habe nichts gemerkt. Der Geburtstag verlief, wie so ein Geburtstag eben ist. Und am Abend, als die Gäste weg waren, da kommt er auf mich zu und sagt, Mutter, ich muss dir heute mal etwas sagen. Ich habe heute mein Herz dem Herrn Jesus geschenkt. Und wie er das sagt, da brach solch ein Strahl von Freude aus seinen Augen. Jetzt, wo er es bekannte, da war es mit einmal ganz groß für ihn da. Und es war zu merken, bei ihm war etwas anders geworden. Und die Geschwister merkten es, und die Kameraden merkten es. Und ja, es entstand dadurch so wie eine, ja, ich möchte es gerne sagen, so eine kleine Erweckung unter der Jugend, die sich da sammelte. Und dann hieß es, wir sollten weg nach Berlin, denn, es kam vom Konsistorium eine Botschaft, denn die Russen wollten, die Deutschbalten alle wieder in den Griff kriegen und nach Sibirien. Wir sollten also nach West-Berlin. Und wir waren ganz froh, da konnten die Kinder in eine bessere Schule kommen als dort auf dem Lande. Und die Söhne schickten wir nach Wieck auf Föhr. Der war ja im Gefängnis, in Gefangenschaft in England, aber die werden anderen, in die Baltenschule. Und die waren sehr gern da und hatten es da gut. Und wir zogen mit den anderen Kindern nach West-Berlin zuerst. Und mein Mann arbeitete da zuerst in der Inneren Mission, bis wir dann wieder nach Ost-Berlin kamen. Da waren wir eigentlich mehr beheimatet. Und dieser Hans-Jürgen, der war nur in der Schule und er wurde von seinen Kameraden der Zankverminderer genannt. Also er war so ein Vermittler, Zankvermindler. Und ja, dann wurde er krank und wir bekamen ein Telegramm, er hätte eine Blinddarmentzündung. Nun ja, Blinddarmentzündung ist ja nun nicht so was furchtbar Schlimmes. Wird operiert, da kam schon ein Brief, es ging ihm besser und er könnte schon ein bisschen aufstehen. Und mit einem Mal, aber es gab ja damals kein Penicillin, es war im Jahr 1949, mit einem Mal ein Telegramm, es geht ganz schlecht, eine Bauchfellentzündung oder sowas war dazugekommen. Und mein Mann war sowieso im Westen und hatte da zu evangelisieren. Und ich habe mich dann schwarz über die Grenze aufgemacht, um dahin zu kommen. Und da fanden wir den Jungen allein schon in einem Zimmer. Und da sagte er, nicht weinen, nicht trauern. Ich habe etwas von der Herrlichkeit Gottes gesehen. Und das war so wunderbar, dass ich lieber heimgehen möchte, als noch länger hier auf Erden leben. Und mein Mann sagte ihm noch, aber Hans-Jürgen, wenn es Gottes Wille ist, dass du weiter hier lebst, dann musst du auch dazu bereit sein. Ja, sagte er, aber dann nur noch zu Gottes Ehre. Und er wollte in die Mission. Aber dann musste mein Mann noch am nächsten Tag einmal weg und ich war allein mit ihm. Und da hatte ich das Gefühl, die Ärzte sagten schon, wir können nicht helfen. Es geht zu Ende. Und wollen Sie, dass jemand dabei ist? Ja, nein, das ist ja nicht nötig. Und da war ich bei ihm und da hatte ich das Gefühl, er liegt wie vor der Tür zum Weihnachtszimmer. In Wiesenberg hatten wir immer hier ganz riesige Weihnachtsbäume, hohe Räume, einen großen Weihnachtsbaum. Und mein Mann saß mit den Kindern vor der Tür im Dunkeln und sie sangen Weihnachtslieder und ich zündete die Kerzen am Baum an. Und wenn ich dann die Tür aufmachte, dann sah ich zu gern, wie das Strahlen der Kerzen sich in den Augen der Kinder widerspiegelte. Und dieses Gefühl habe ich, jetzt ist der Junge vor der Tür zum Weihnachtszimmer und wartet darauf, dass diese Tür sich öffnet. Und mit einmal ging ein so erstauntes Leuchten über sein Gesicht. Da wusste ich, jetzt ist die Tür aufgegangen. Das war das Letzte. Und da wusste ich, ich habe mir nichts weiter gesehen als sein Gesicht, aber ich wusste, jetzt ist er bei seinem Herrn und jetzt ist er geborgen. Das war ein so großer Trost, dass man ihn in so guten Händen wusste und ihn einfach Gott überlassen konnte. Und als wir dann zur Beerdigung auf die Insel Vík á Fur dorthin fuhren, wo die Schule war, und die Kameraden noch seinen Sarg zum Grabe trugen und er ins Grab hereingelassen wurde, da war ein blauer Himmel und dann ein kleines weißes Wölkchen, das über den Himmel schwebte. Die Kameraden guckten alle und sagten, guck, das ist Hans-Jürgen, der fliegt jetzt in den Himmel. Ja, naja, wie das so ist, je länger es dauert, umso mehr vermisst man einen. Das ist klar, weil es ist nur Gottes Wille gewesen. Das war so jetzt genug von meinem Leben. Jetzt möchte ich aber doch noch, haben wir noch ein bisschen Zeit?
Ja, müssen
wir
Schluss machen.
Jetzt wollte ich Ihnen doch noch etwas erzählen. In der letzten Phase sozusagen meines Lebens habe ich so viel Beziehung nach der Sowjetunion und so viel Reisen dorthin gemacht und so viel gute Bekannte. Und jetzt in diesem Jahr bin ich wieder eingeladen in meine Heimat nach Reval, habe da auch sehr gute Freunde. Und auf dem Rückweg in Leningrad bin ich zu einer Hochzeit eingeladen, und zwar zu der Hochzeit eines Jungen, für den ich gesorgt habe. Ich weiß nicht, ob ich hier davon erzählt habe.
Ja, 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 ja.
Das ist der André,
ja, ja.
Der Junge. Ich will es nur ganz kurz sagen, für die, die es nicht wissen. Da war, hatte ich eine Bibel geschickt an eine Frau in Jurga, eine kleine scheußliche Stadt in Sibirien, wo ich eine Einladung gehabt hatte und war da gewesen. Und mit dieser Frau im Jahr 66, da konnte man noch Bibeln schicken, da war es erlaubt, nein, wurde es verboten. Und mit dieser Frau korrespondierte ich weiter. Und eines Tages schrieb sie mir, jetzt kam ein Russenjunge zu mir, der hier im Hause wohnt. Der hat so bitterlich geweint. Seine Mutter war gestorben, als er 11 Jahre alt war. Und er lebte mit zwei Großmüttern zusammen. Und dann starb der eine Großmutter. Und der andere zog aufs Land und ließ den Jungen allein. Da muss er vielleicht 14 gewesen sein. Und nun kam der Junge nach oben und bat diese deutsche Frau, sie möchte ihm doch helfen. Und sie hat dann bei ihm geschlafen, damit er nicht ganz allein ist. Und hat etwas für ihn gesorgt und ihre Tochter wurde Vormund für diesen Jungen. Und jetzt hatte ich in Moskau gute Freunde. Ja, und ich korrespondierte mit ihm und er hatte ihm einen Brief geschrieben, weil er mir so leid hat. Dann schrieb er, schreiben Sie, es ist ja so schön, wenn jemand in der Ferne an uns denkt. Und ich fragte ihn noch, was soll ich dir schicken? Eine Jeanshose, ja. Und die Jeanshose passte nicht. Warum bin ich eine so fette Tonne? Die Hose passte der Länge nach, aber hier war er zu dick. Und dann bin ich in Sibirien gewesen, habe ihn da gesehen. Sag, na, Andreas, wo hast du denn fett gelassen? Bin so lange gelaufen, bis es weg war. Und da hatte ich einen Arzt in Moskau und der hat mich gebeten, ich sollte ihm eine Joppe oder einen Kutte oder irgendwas ähnliches schicken und sollte es in Rubel umrechnen und sagen, wo er die Rubel hin tun soll. Und ich sagte, gib die Rubel deiner Schwägerin Tanja, die kannte ich, und sie soll, die Adresse des Jungen, sie soll ihm was schicken dafür. Was macht die Tanja? Sie lädt den Jungen zu sich ein. Und er kam nach Moskau und war nun ganz überwältigt von dieser Liebe, die er dort erfuhr. Wurde mitgenommen in die Baptistengemeinde. Er selbst war wahrscheinlich russisch-orthodox, aber er wusste gar nichts von Kirche, denn da in Jurga gab es keine russische Kirche. Und als er dann voller Glück wieder nach Hause kam, da hat er natürlich in der Schule erzählt, wie wunderschön es war und auch von Baptisten. Das kriegte seine Lehrerin zu hören. Die rief die Vormundin zu sich und sagte, Sie verlieren Ihre Stelle. Wie können Sie einen Jungen zu den Baptisten schicken? Wissen Sie gar nicht, was das für schreckliche Menschen sind? Ich sagte, ich wusste überhaupt nicht, wo er hingeht. Er ist ein bisschen großer Junge und das habe ich gar nicht gemanagt. Das hat eine Frau in Deutschland gemanagt. Mich konnte sie ja nun nicht festbringen, ich war in Deutschland. Und jetzt jedenfalls versuchte die Lehrerin, ihn zu unterdrücken, schlechte Noten zu geben. Und dort inzwischen war er in die 10. Klasse gekommen. Und das ist ja die Klasse, wo sie sozusagen Abitur machen. Dann sind sie fertig mit der Schule. Jetzt ist eine 11. Klasse zugekommen. Aber damals waren es noch 10 Klassen. Und er hat sich angestrengt und hat es so, sich so viel Mühe gegeben und ist gut durchgekommen. Sie hat ihm zu niedrige Nummern gegeben, aber alle anderen Nummern waren gut. Und jetzt wurde er immer gefragt, was wirst du dann machen, wohin gehst du? Das war er schlauer, sagte ich. Oh, mal sehen, ich weiß es nicht. Und ist nach Moskau gefahren, als er fertig war. Und zu dieser Tanja. Und hat sich wieder auf den Hosenboden gesetzt und hat gearbeitet und hat sein Examen bei der Universität gemacht und wurde aufgenommen und studiert Zahnarzt, Zahnmedizin. Und das ist natürlich eine, du kannst jetzt nicht zeigen, ich glaube, so als nächstes Gedicht. Jetzt ist er, naja, und jetzt ist er 21 Jahre alt.
Und heiratet.
Und heiratet. Sie heiraten ja furchtbar früh.
Ja, ja.
Ach so, das ist noch ein Bild von dem verstorbenen Sohn. Der Hans-Jürgen. Aber das ist kein Seelenbild von ihm. Und das ist sein Grab. Da steht drauf, Jesus ist Sieger.
Das ist in Ost-Berlin, ja?
Nein,
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 auf Weg.
Das ist Wieckerfür. Wieckerfür.
Mhm.
Und da sehen Sie, das ist der Junge. Aber das ist schon ein paar Jahre her, das ist der André.
Also das hatten Sie damals schon mal gezeigt.
Das habe ich schon gezeigt, ja, ja, das ist der André. Mit meiner braunen Tasche, damals weiß man, dass ich da in der Nähe war. Ja, naja, und jetzt ist er noch nicht ganz fertig, aber er will in Leningrad jetzt sein Studium beenden und dann auch dort versuchen anzukommen. Denn irgendwie ging es mit dem Leben mit der Tanja nicht so gut. Ich weiß es nicht genau, seine Schwester war jetzt, die Schwester von der Tanja, die Nina, die Frau von dem Arzt, die hat mich jetzt besucht. Und da fragte ich, wie steht es denn mit dem André? Na, der ist etwas unverschämt gegen die Tanja. Und sie weint oft, sie ist eine rührende Seele. Und er schrieb mir, ich würde gerne selbstständig werden und würde gerne eine eigene Wohnung haben. Ich sage, André, was denkst du dir? Womit willst du das bezahlen? Sehr dankbar, dass die Tanja dich noch aufnimmt.
Und wer zahlt es dann? Oder bleiben, zieht die junge Frau damit hin, die er heiratet?
Nein, nein, er zieht ganz dorthin, nach Leningrad. Mhm.
Ja. Ja, und wer verdient das Geld dann, die junge Frau, oder?
Ne, er ja auch. Also er kriegt ja sein Stipendium und wenn er fertig ist, damit er verdient.
Ja, also er hat keine Schwierigkeiten, eine Stelle zu kriegen, oder doch?
Ich nehme an, dass das nicht schwierig ist. Mhm. Ich nehme an, dass das ohne weiteres geht. Mhm. Ja. Naja, und jetzt schrieb ich ihm, André, ich wusste ja von der Nina, wie es stand, André, ich würde dir raten, bist du ein junger Mensch, kann manchmal so ein bisschen frech werden. Und vielleicht hast du die Tanja beleidigt, so sagt man im Russischen immer. Ich würde an deiner Stelle zu ihr hingehen und sie um Verzeihung bitten, falls du sie beleidigt hast, und macht einen Strich drunter und fangt von neuem an. Und dann schrieb er mich, danke Ihnen für Ihren Rat, ich habe es so gemacht. Aber es scheint trotzdem noch nicht so ganz gut zu sein. Und dieser Tanja, der Mann, den ich auch kannte, der Mann, hat sich von ihr scheiden lassen, weil er dachte, dann bin ich frei und sie wird ja weiter für mich sorgen. Aber was denkst du? Sie hat einen anderen geheiratet und ist weggezogen.
Richtig.
Das fand ich auch ganz gut.
Oh, ja.
Und er kann jetzt schon sehen. Und dieser andere Mann, dem, sie leben nun sehr eng, und dem ist dieser André zu viel. Die haben sowieso einen Sohn, also aus ihrer ersten Ehe. Und nun immer diesen großen Jungen noch dabei. Ich kann es gut verstehen, dass sie ihn loswerden wollen. Und darum ist ganz gut, dass er heiratet. Es soll, also wahrscheinlich sind es Baptisten, das bin ich gespannt. Und jetzt schrieb er mir, das sind immer so lustige kleine Sachen. Zuerst schrieb er mir mal, bitte schick mir, ich hatte gesagt, wenn du was brauchst und ich kann es dir schicken, dann schicke ich es dir. Ich möchte Jan Krasowski haben. Ein Wort, das ich nie gehört habe. Was sind Krasowski? Keine Ahnung. Jetzt musste ich gerade nach Bonn fahren und konnte in Berlin, da gibt es mehr Dolmetscher, aber ich hatte keine Zeit, mir jemanden zu fragen, komm nach Bonn, im Laden weiß kein Mensch, was Krasowski sind. Dann rief ich in einem Dolmetscherbüro an. Der russische Dolmetscher ist nicht da, rufen Sie doch bei der russischen Botschaft an. Ich sagte, wenn ich in der russischen Botschaft anrufe, nach Krasowski frage, dann denken Sie, ich bin Spion und fange mit sowas an. Ach nein, oh, das können Sie nicht. Also ich rufe bei der russischen Botschaft an und wissen Sie, was es war?
Na?
Turnschuhe.
Turnschuhe.
So was haben wir. Aber es war ein neuer Ausdruck, die Sprache.
Ja, ja, ja.
Gut, die konnte er ja kriegen. Und jetzt rief er telefonisch an, also lud mich zur Hochzeit ein und sagt, und bitte, bitte schick mir einen schwarzen Anzug zur Hochzeit. Und sagt André, für einen Tag einen schwarzen Anzug ist doch ein Unsinn. Das dann schon lieber einen blauen, nein, zur Hochzeit muss ein schwarzer sein. Ich sagte, das kann ich dir nicht versprechen. Und jetzt meine Schwiegertochter nach Königswinter, da hat ich telefoniert und gesagt, weißt du, der André will einen schwarzen Anzug haben, so und so eine Größe, guck doch in eurer Kleiderstube, die haben in der Gemeinde eine Kleiderstube, guck doch nach, ob am Ende da was ist. Da schreibt sie, denke ich, habe für 8 Mark einen guten Anzug bekommen. mein Sohn hat ihn gleich abgeschickt und ich hoffe, dass er passen wird. Also nun im Sommer, Ende Juli, bin ich dann zur Hochzeit mit dem André und da werde ich mir einen Film mitnehmen. Ja. Nächstes Mal, wenn ich herkomme, dann zeige ich Ihnen die Bilder von der Hochzeit. Ja. Ja.
Und fahren Sie dann mit dem Zug hin?
Nein, ich werde fliegen.
Sie fliegen?
Ich fliege.
Sonst ist es zu weit. Du
das ist
zu anstrengend.
Ja. Nein, nein, ich fliege lieber und habe schon ihm gesagt, ich komme in Leningrad den Flughafen an und da möchte ich, dass jemand von seiner Verwandtschaft in der Nürnberg mir entgegenkommt und mir hilft zum Bahnhof und mir schon die Fahrkarte nach Reval bestellt, also bis auf die Stadt. Mhm. Denn sonst muss man stundenlang da herumstehen, um eine Fahrkarte zu kriegen. Mhm. Und dann kommt man gar nicht mehr in den Zug herein. Und nein, nein, da fliege ich schon wieder zurück eben so. Mhm. So, das war's.
Wunderbar. Frau von Holz, die 30 Jahre in Ost-Berlin, die haben Sie uns unterschlagen.
Die kommen noch.
Die 30 Jahre in Ost-Berlin. Ja,
sehen Sie. Die haben Sie uns unterschlagen.
Da ist nicht so viel zu erzählen. Da wurde mein Mann Pastor in Karlshorst, aber nur für kurze Zeit, dann ging er in Ruhestand. Etwas vorzeitig. Und seitdem bin ich sehr gern dort. Jetzt habe ich in Ost-Berlin keinen einzigen Verwandten. Aber ich bin so zu Hause in der Gemeinde, dass ich gar nicht weg möchte.
In Karlshorst?
In Karlshorst, Berlin-Karlshorst, Lichtenberg.
Und von Ihren Töchtern ist keine
Und
mehr
zwei drin. Töchter sind im Osten. Der eine hat eine Bibelschule besucht, die gehört zum Frauenmissionsgebetsbund. Wenn Sie diesen Namen gehört haben, der Frauenmissionsgebetsbund. Und in Rostock ist da die Zentrale und wurde von der Kirche als Pastorin eingesetzt und ordiniert in Seran. Und Seran ist ein Pfarrhaus, wo da war eine, na, wie soll man sagen, Blaues Kreuz, kennen Sie den Ausdruck. Ja. Und da werden die Trinker, die nicht mehr trinken wollen.
Und wo, sie ist und nur, wo ist Seran?
Bei Güstrow.
Bei Güstrow.
Also 30 Kilometer von Güstrow entfernt. Und das ist ihre Gemeinde. Sie ist nicht verantwortlich für diese Männer, aber sie gehören zur Gemeinde und so ist ihre Kirche immer gut gefüllt. Und dann sind da noch etwa 14 Mitarbeiter. Und die kommen und ihre Kinder und das ist ein sehr nettes Verhältnis und eine gute Sache, wenn die Gemeinde ja nun sehr zurückhaltend und sehr stumpf und so eine richtige Mecklenburger Gemeinde ist. Und gerade heute kam ein Brief von ihr, da schreibt sie, sie hatte einen Taufgottesdienst. Da waren 8 Kinder zwischen, ich glaube, 4 und 10 Jahren etwa, die getauft wurden. Und die hatte sie, nun waren die ganzen Männer waren nicht da. Und die hatten ein Fest irgendwo anders. Und sie war ganz froh, da hat sie mal nur diese Gemeinde, die Verwandtschaft von den Kindern. Und ich weiß nicht, was sagte sie, waren 40 Menschen oder sowas, waren da. Und da hat sie zuerst den Gottesdienst gehalten, hatte lauter bekannte Lieder genommen, aber die haben kaum gesungen, weil sie das nicht kennen. Und dann hat sie sie gesammelt hinter der Kirche auf einer Wiese und hat mit ihnen gespielt. Und hat sie eingeteilt. Hat sie eingeteilt in Familien. Sagen wir so, dieser Mann, diese Frau, diese Oma und diese Kinder werden eine Familie bilden. Und so in verschiedenen Familien. Und die sollten sich jede Familie einen Namen ausdenken von einem Tier. Und jetzt sollten die anderen raten, was für ein Tier es ist. Und lauter solche lustige Spiele. Und da waren diese Leute so begeistert, dass sie gar nicht weggehen wollten.
Ja, das war, und das war dieses Russisch, als Sie ein junges Mädchen waren oder auf zur Schule gingen, war da Russisch auch Fremdsprache?
Russisch war zuerst, nein, Russisch war erste Fremdsprache und nachher war es die einzige Sprache in der Schule. Und da konnte man nur Deutsch und Religion in Deutsch haben und alles andere war Russisch.
Ja, aber dieses Estland hat es doch auch eine Estisch?
Estisch war Estnisch, war eine Fremdsprache.
War eine Fremdsprache.
War eine Fremdsprache,
ja. Aber die Sprachen, oder sprechen Sie auch, oder?
Ja, die spreche ich. Estnisch und Russisch. Die spreche ich. Und das kommt mir sehr zugute bei den Reisen. Da brauche ich keine Dolmetscher, da kann ich schon selbst alles verstehen. Mhm.
Und wie es hier in der Buchhandlung in Reval geht. Du kamst in eine Buchhandlung und vor mehreren Jahren und fragtest auf Russisch nach einem Buch.
Ach so,
und
nee.
Man hörte dich nicht und sah dich nicht.
Das war nicht eine Buchhandlung, das war ein anderer Laden.
Ein Laden.
Ein Laden. Ich wollte ausprobieren. Die Esten können die Russen nicht leiden.
Nein,
und Nee. Und ich fragte auf Russisch, wurde überhaupt nicht bemerkt. Dann sprach ich Deutsch, da wurden sie mit einmal ganz freundlich. Dann sprach ich Estnisch und da fielen sie mir fast um den Hals. Ja.
Es kam unlängst, ist noch gar nicht so lange her, vor einigen Wochen, ein Streifen über Estland.
Ach.
Und es war sehr interessant, da ich ja auch aus dem Osten komme, interessiert mich das natürlich alles sehr. Und die haben, und da wurde auch über die Industrialisierung in Estland gesprochen und vor allen Dingen auch in Reval. Und dass die Esten sich ungemein zusammengefunden haben in allen möglichen Vereinen, wie Sie auch so gesagt haben. Und dass aber von Seiten der Russen in den letzten 20 Jahren sehr viele Russen nach Estland reingedrückt werden. Ja. Und es ist jetzt nur noch die Hälfte estisch.
Ja, das ist das ganz jammervoll.
Und da sind die Esten so ganz unglücklich.
Also es wird einfach unterwandert. Ja. Und die Russen, ich liebe die Russen sehr, wenn sie da sind, wo sie hingehören. Ja. Aber wenn sie da hinkommen, wo sie nicht hingehören, wie in Estland, dann merken sie, dass sie unbeliebt sind und werden sehr aggressiv und furchtbar laut auf der Straße und machen sich äußerst unbeliebt. Ja. Und die bevölkern die Stadt, aber zum Glück nicht die Innenstadt, sondern sind nur in Vororten.
Ja, das ist ganz unangenehm. Diese drei Provinzen, Estland, Lettland, Litauen, die wollen ja autonom werden.
Ja, sie haben
die
Bestrebungen.
Die Bestrebungen sind ja sehr stark.
Jetzt war
der Gorbatschow etwas.
Naja, aber wissen Sie, Gorbatschow hat das schwer.
Wie hat es denn?
Der hat es furchtbar schwer. Aber man kann wirklich die Hoffnung auf ihn setzen.
Ja, eben.
Denn jetzt kommt die große Versammlung, die Parteiversammlung. Jetzt war eine kleine im Juni. Und da kommt alles darauf an, ob er die Mehrheit bekommt. Dann kann er weitermachen. Aber es ist schon.
Es ist ganz furchtbar
schon schwer. Und mir, jetzt war ein estnisches Ehepaar bei mir und die erzählten, sie haben schon alles vorbedacht in Estland, wie sie es machen, wenn sie mal frei sind.
Ja.
Sogar ihr Geld. Sie werden nicht ein Rubel und nicht eine Mark haben, sondern eine Kappa.
Ja.
Schon das Geld hat seinen Namen. Also, ob sie nur damit durchkommen.
Sprechen die unter sich jetzt estnisch?
Die Esten sprechen estnisch, ja. Ja, ja.
Aber die
Sprache ist russisch.
Nein,
die Umgangssprache, also die Behördensprache.
Ja, nur in den Behörden, auf der Post und so weiter. Aber wenn da estnische angeht, estnische Schulen und russische Schulen, die kann man nicht in eine Schule schicken.
Und
wenn in der oberen
Etage,
Zeitungen, Bücher, das haben sie
mit Deutsch sprechen?
Deutsch ist Fremdsprache. Die Alten können noch Deutsch. Aber Deutsch ist eine Fremdsprache, entweder Englisch, und meistens lernen sie eher Englisch als Deutsch, aber sie haben es zum Beispiel versucht, in einer Schule in der oberen Etage Russenkinder, in der unteren Etage Estenkinder zu haben. Das geht nicht.
Die
werden sich immer in die Haare geraten.
Frau von Holz, erzählen Sie uns vielleicht noch etwas. Wir hören ja sehr viel über Funk und Fernsehen und Bücher und so weiter, über das Christentum in Mitteldeutschland.
Also bei uns in der DDR?
In der DDR, ja.
Naja, wir hatten ja jetzt große, werden das
Görlitz
durch.
War groß.
Bitte?
Görlitz war doch jetzt ein großes.
Jetzt war der Kirchentag. Das war der Kirchentag, ja. Ja, ja. Und wir hatten ja Unruhen durch die Jugend.
Ja.
Das war keine kirchliche Jugend, aber sie krochen unter das Dach der Kirche.
Ah, ja.
Weil der Staat nicht mit ihnen redete.
Ja.
Und es hieß ja, da war zwar dieser Sänger, der jetzt hier irgendwo auftritt, Kravchuk. Und den wollten sie unbedingt loswerden. Und dann war diese Demonstration für die Rosa Luxemburg in Telemann. Und da hatte eine Gruppe, es sind lauter verschiedene Gruppen, die gar nicht miteinander zusammenhängen. Aber eine Gruppe hatte nur ein großes Plakat gemacht und ein Wort von Rosa Luxemburg aufgeschrieben. Freiheit ist immer für die anderen, so etwa. Und da waren sie entsetzt. So was durfte, sie hätten es gar nicht beachten sollen. Kein Mensch hätte was. Aber da waren sie nur ganz entsetzt und das musste weg und da kamen viele ins Gefängnis und dann wurden sie abgeschoben. Und da hieß es, welches ist die größte Kirche in Europa? Das ist die Zionskirche, wo sie unruhen waren, denn vorne gehen sie herein und im Friedland, im Lager, kommen sie heraus.
Ja.
Wissen Sie das?
Ja, da wurde sie einfach, haben sie aber schnell einen Riegel vorgesetzt.
Jetzt wurde ein Riegel vorgesetzt, ja. Jetzt ist eine. Das war. Und jetzt soll, ich kann es aber nur sagen als ein Gerücht, soll eine halbe Million Menschen die Ausreise beantragt haben, die weg wollen. Und hauptsächlich, also sehr viel da aus Görlitz und aus der Gegend, weil die kein Fernsehen haben. Sie können Fernsehen nicht sehen. Und da denken sie, hier ist ein Paradies. Und wollen alle raus. Und wenn es abgelehnt wird, dann stellen sie, wenn sie dann zum zweiten Mal den Antrag stellen, dann kommen sie ins Gefängnis. Also es ist eben alles sehr viel strenger. Und die Kirche hat es insofern schwer, da passieren ja die dümmsten Sachen und leider ihre Mädchen, also Fernsehen, und, die bringen, freuen sich, wenn sie Sensation finden und bringen solche Reportagen, die nicht gut sind für uns. Und da sagen unsere, und sagt unsere Kirche, wir können doch selbst mit unseren Sachen fertig werden. Ja. Ihr solltet euch nicht einmischen. Ja. Das ist
dann. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig.
Ja, es ist schwierig.
Ungemein schwierig.
Ja. Nur eben im Moment ist es wieder ruhiger.
Ja.
Jetzt ist nichts passiert. Ja. Aber man weiß immer nicht, wie es dann weitergeht.
Naja, und es muss ja erst diese alte Garde um Honecker, die müssen ja erstmal weg. Sobald die mal weg sind und
nee, das ist, so kann man es nicht mal sagen. Es scheint, aber ich kann auch wieder nur sagen, es scheint, man sagt, auf der einen Seite Honecker, solange wir den haben, können wir ganz zufrieden sein. Hm. Und das Militär gehört zu ihm. Auf der anderen Seite der Staatssicherheitsdienst. Ja. Das sind diejenigen.
Das sind diejenigen.
Ja. Also es, aber das ist nur ein Gerücht, wenn ich ja da nicht so hintersehen kann, aber so wird sie sagen. Aber Honecker, der ist ja noch durchaus passabel.
Also. Ja, und der Bischof
Fork,
der uns diese Vorwürfe gemacht hat,
ja, da hat er sich nun, gar nicht. Der Bischof Fork, nein, da hat er sich ein bisschen übernommen. Ja, das war ein Satz, den er lieber nicht hätte sagen sollen. Und da wurde er sehr angegriffen, sowieso vom Osten.
Genau.
Und jetzt hat er kürzlich seine Frau verloren und der arme Kerl tut im Leid. Ja, ja. Aber das hat er. Fork, das ist der Berliner Bischof. Ja.
Aber Sie haben doch auch Ihre Pension, nicht wahr?
Ja, ja.
Sie können davon leben.
Ja, ja. So, ja, ja. Also. Drin, ja. Mit Ihnen nicht zu vergleichen, aber wir brauchen nicht so viel. Ja.
Nein, das war sehr schön.
Das erzähle ich Ihnen zum Schluss. Nur bei uns werden so viele Witze erzählt über Honecker und so. Das ist noch ein Ventil, den die Menschen haben, wenn sie sowas Lustiges erzählen können, was gar nicht stimmt. Aber nur überhaupt. Dann heißt es, Honecker besuchte doch hier im Westen und wurde ja sehr hofiert und ist dann auch zu seiner Mutter gefahren. Er hat in Wirklichkeit keine Mutter, sondern eine Schwester. Aber sie ist die Mutter. Und hat die Mutter fragt ihn, Erich, was bist du denn jetzt eigentlich? Nur ich bin dies und das und das und das und das. Das verstehe ich alles nicht. Sag es mir doch etwas einfach. Nun, das, was früher ein König war. Ein König. Das war früher ein König. Oh, Erich, dann bitte hüte dich sehr vor den Kommunisten.
Dann hüte dich sehr vor den Kommunisten.